Läuft. Ihr sagt 20 geht's.
Sehr aggressiv, aggressiv sein oder ruhig.
Dann muss ich was sagen?
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe der Zwarer Konferenz, heute mit Peter Pakult. Ich habe mit dem Neotrainer von Austria Klagenfurt über seine Ziele mit den Kärntnern gesprochen, allerdings auch über die Meisterambitionen von Rapid und ihm zudem die Frage gestellt, wann endlich die Obduktion gezogen wird von Wacker Innsbruck. Ich wünsche viel Spaß mit dem folgenden Interview mit Peter Pakult. Ja, Peter, nach 5 Jahren bist du wieder zurück auf einer österreichischen Trainerbank. Wie fühlt es sich an, wieder zurück zu sein?
Es fühlt sich sehr gut an, weil es doch ein bisschen überraschend gekommen ist, dass ein österreichischer Verein ist, obwohl dass man immer wieder das eine oder andere gehört hat. Aber im Endeffekt freut es mich natürlich wieder, hier bei Austria Klagenfurt zu sein.
Hast du vielleicht in den letzten Jahren, weil du jetzt schon angesprochen hast, dass du überrascht warst, dass es ein österreichischer Verein war, hast du in den letzten Jahren vielleicht schon so ein weniger damit abgeschlossen gehabt mit dem Kapitel Österreich? Oder waren es, hat es da schon immer wieder auch Angebote gegeben, die schlussendlich dann aber nichts geworden sind?
Na, abgeschlossen habe ich nicht. Also ich habe schon gehofft, dass das eine oder andere einmal klappen könnte. Es hat immer wieder in der Vergangenheit so lose Gespräche gegeben. Es hat sich halt auch nie finalisieren lassen. Und umso schöner war das mit Klagenfurt, wobei ich auch dazu sagen muss, es komischerweise war, dass innerhalb von 24 Stunden ich zwar fixe Angebote gehabt habe, im Ausland wieder, in einem Land, wo ich schon einmal war, und andere war ein neues Land, aber sehr interessantes Land, aber natürlich ist die Aufgabe bei Austria Klagenfurt unheimlich reizvoll und vor allem ist es auch wieder in Österreich.
Jetzt würde es mich natürlich schon interessieren, was waren das für Angebote? Kann man da mehr sagen?
Ja, das eine war aus Albanien, da war eigentlich schon alles fix. Da war eigentlich, die haben schon gewartet, nur mehr, dass ich in Flieger einsteige. Da muss ich wirklich auch korrekterweise sagen, dass das in Ordnung war, dieses Angebot. Und wie gesagt, die haben nur mehr gewartet, dass ich in den Flieger einsteige. Und das zweite war aus Malta. Ich meine, natürlich sind das beide keine, sage ich jetzt einmal, Spitzenländer, aber da sieht man doch, dass ich irgendwo für gewisse Vereine doch noch interessant bin.
Also, aber du hast jetzt ja nicht lange überlegen müssen, um bei Austria Klagenfurt jetzt zuzusagen. Also, das hat oberste Priorität gehabt.
Nein, selbstverständlich. Erstens einmal war ich hier schon einmal Trainer und außerdem ist es von der Aufgabe natürlich eine schwierige, aber trotzdem eine reizvolle Aufgabe.
Deine Trainerbestellung hat auf jeden Fall für Schlagzeilen gesorgt, gab aber auch sehr, sehr viel kritische Stimmung, vor allem aus dem Lager der Klagenfurter Fans. Kannst du diese kritische Stimmung dir gegenüber verstehen oder bist du einfach auch gewohnt von deinen Zeiten? Also bei Rapid war es ja nicht anders, muss man sagen.
Man muss diese Herausforderung annehmen. Man kann es nur widerlegen, indem dass man erfolgreich arbeitet und an den arbeiten wir, das ganze Trainerteam, der Verein, die Mannschaft derzeit sehr hart und wir wollen natürlich auch dementsprechend erfolgreich sein. Und nur dann kannst du eben Stimmen, die eben nicht für dich sind, eben vielleicht auf deiner Seite gewinnen. Und das ist halt die Aufgabe bei jedem Verein oder bei jedem Trainer, der was zu einem Verein kommt.
Ich meine, ich glaube, viele sind eben ein wenig skeptisch aufgrund deiner jüngsten Trainerhistorie. Da waren ja schon einige Vereine in den letzten 5 Jahren dabei. Was war los bei Peter Pakult in den letzten 5 Jahren? Also da waren ja wirklich einige Stationen dabei aus Slowenien, Kroatien, Serbien, Albanien und zum Schluss in auch nochmal Montenegro. Gibt es so im Nachhinein betrachtet vielleicht ein paar Entscheidungen, die du anders treffen würdest?
Ich habe das schon oft genug in einem Interview erwähnt. Die Hauptentscheidung war, oder der Hauptfehler war eigentlich damals 2015. 2015, wo ich das Angebot auf einmal gekriegt habe von meinem Heimatverein, von FAC, die letzten 7 Spiele zum Übernehmen, wo ich natürlich sofort zugesagt habe, aber es hat auch vorher schon das Gespräch gegeben mit Hajduk Split und es war eigentlich mit Hajduk Split zu diesem Zeitpunkt alles klar, dass ich im Sommer dort einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben werde. Nur hat sich halt innerhalb von 24 Stunden was ergeben bei Hajduk Split, dass der am Mittwoch, ich habe am Dienstag am Abend damals zugesagt und am Mittwoch war am Abend das Pokal-Halbfinale in Kroatien, Enka Split gegen Hajduk Split und die haben das verloren gehabt und dadurch ist der Europacup-Platz in Gefahr gewesen. Und dann bin ich am Donnerstag angerufen worden von Hajduk, vom Präsident. Ich muss um 12 Uhr in Zagreb sein. Du bist der neue Trainer, die Presse weiß schon Bescheid und so weiter. Und ich habe mich aber dann aufgrund dessen, dass FAC mein Heimatverein ist, wo ich aufgewachsen bin, von klein auf bis in die erste Mannschaft und aus Floridsdorf komme, schlussendlich auch mit gewissen Rücksprachen von anderen Leuten, wo ich mich erkundigt habe oder beraten habe lassen, habe ich trotzdem die Entscheidung für FAC getroffen. Das war sportlich auch eine richtige, also die Entscheidung war irgendwie für FAC gut, weil ich habe es in der Liga gehalten. Und es war halt dann auch so, dass ich mich zwei Wochen später auch mit Hajduk Split wieder getroffen habe. Dann war der Vertrag halt noch einmal ein Jahr, aber es war eigentlich ganz klar, dass ich im Sommer dort das Traineramt übernehme. Und wie ich nach dem letzten Spiel mit FAC gegen den LASK, wo wir den Klassenerhalt endgültig fix gemacht haben, mit dem nötigen Punkt, was wir braucht haben, ist dann von der Seite her der Peter Eigl gekommen, der was beim Verein ja schon sehr lange tätig ist und in diese Gespräche involviert war, ist auf einmal gekommen und hat gesagt, du Peter, Hajduk Split hat gerade momentan einen Trainer bekannt gegeben. Und das war halt dann jetzt im Nachhinein, ich sage immer wieder, Leute, die was immer sagen, ja, Fehler. Im Nachhinein war es ein Fehler, aber zu diesem Zeitpunkt, wo ich der FAC die Zusage gegeben habe, war es von meiner Seite aus die Überzeugung, das richtig gemacht zu haben. Wie das alles dann weitergegangen ist, hat man eh dann gesehen, nicht sehr erfolgreich. Glaubst du,
wie wäre deine Trainerkarriere anders verlaufen? Hajduk Split ist ja schon eigentlich eine große Nummer, vor allem im kroatischen Fußball.
Das ist jetzt schwer zu sagen, ob es erfolgreich gewesen wäre oder nicht. Aber es ist natürlich dann in deinem Trainer-CV stehen eigentlich dann nur große Namen. 1860, Dynamo Dresden und Hajduk Split, das sind unter anderem auch RB Leipzig. Das sind ist schon im Fußballwesen ein anderes
Level.
Karriereplanung, ja. als was dann passiert ist. FAC ist ja doch nicht jetzt dieser, auch wenn es mein Heimatverein ist, okay, aber ist trotzdem nicht dieser international oder auch national schon jetzt, weil sie doch lang schon in der zweiten Liga sind, aber international kann keiner damit was anfangen. Ist leider hart gesagt, ist aber so, ohne dass ich FAC wehtun will. Aber ist natürlich gegenüber Hajduk Split und die anderen Namen natürlich auch anderes. Und man soll da nicht nachtrauern, das ist halt passiert und aus. Und das, was halt danach alles passiert ist, okay, ich wollte halt natürlich weiterhin Trainer sein. Ich habe die Chance immer wieder bekommen. Die ersten zwei Stationen waren natürlich nicht sehr glücklich, vor allem mit den Slowenen mit den 10 Tagen. Da hat dieser Präsident was denn da eingefallen ist, aber gut, und dann auch mit Zibalia, mit den Kroaten, aber anders gesagt, dann bei den Serben, ich bin auf Platz 2 gestanden mit Radnički Niš, aber das ist, wenn du halt mit diesen Präsidenten nicht so mitspielst, und ich sag's noch einmal, das ist rein nur eine Sache, was zwischen Präsident und Trainer läuft, das kann man sich halt in Österreich oder sagen wir so in den normalen, gewohnten Fußball nicht so vorstellen. Wenn du nicht die Spieler aufstößt, was der Trainer sich oder der Präsident sich halt vorstellt, dann hast du dort einen kurzen Atem. Das hilft einfach nichts. Und ich war aber eigentlich immer, bin auf meinem Weg geblieben. Ich wollte immer, dass die Mannschaft erfolgreich spielt. Und das ist mir auch in Serbien sehr gut gelungen. Also wir waren eigentlich der Verfolger von Roter Stern Belgrad, was eigentlich sensationell war. Aber es ist halt dann zu der blitzschnellen Trennung gekommen, weil ich halt nicht die Leute eingesetzt habe, die was aus meiner Sicht auch der Mannschaft nicht geholfen hat. Das muss man auch einmal dazu sagen. Diese Leute, was der Präsident spielen hat lassen wollen, die haben der Mannschaft überhaupt nicht geholfen. Der eine Spieler ist zum Beispiel alle 2 Wochen für 3 Tage gar nicht zum Training gekommen. Das ist alles toleriert worden. Nur von mir ist es halt nachher nicht toleriert worden, weil ich komme natürlich aus einer anderen Trainertätigkeit. Und dann hast du halt keine Chance. Und Bei den Albanern, die habe ich gebracht in die Champions League Qualifikation. Und der Präsident hat vor dem Spiel schon gegen Valletta in die Medien herumpausant. Ja, wir gewinnen dort 4-5-0. Und ich habe gewarnt, weil ich gesagt habe, hey, schauen Sie nicht an, das sind seit 20 Jahren, spielen die regelmäßig Europacup. Also die sind 20 Jahre hindurch, FC Valletta war jedes Jahr entweder in der Champions League Quali oder in der Euro Quali. Und er hat das aber nicht so akzeptiert und dann war das Hinspiel in Skodra 0-0 und dann hat es am nächsten Tag in der Sitzung natürlich Meinungsverschiedenheiten gegeben und auf einmal hat er gesagt, ja, gehen Sie. Und ich habe halt gemeint, ja gut, der Mann, ich soll jetzt gehen nach der Besprechung. Und auf einmal läuft mir der Sportdirektor nach und sagt, du, der hat dich gerade entlassen. Na, so ist das halt. Das Jahr drauf, dann in Montenegro, war eigentlich alles ausgemacht. Erreichst du den UEFA-Cup-Platz, erreichst du den europäischen Bewerb, verlängert sich der Vertrag. Das ist mir auch geglückt. Ich habe die Mannschaft in den europäischen Bewerb gebracht. Dann ist der Präsident auf einmal gekommen und hat gesagt, naja, er will das nicht mehr bezahlen. Ja, und ja, und man muss halt deine Koffer packen und heimfahren. Ja, das ist halt nur einfach, dass er mit der Öffentlichkeit vielleicht auch erfährt, warum immer diese kurze Zeit war und immer nur diese paar Monate. Also es ist nicht immer ganz an mir gelegen, aber das dort herrschen halt andere Gesetze. Das kann sich halt schwer noch vorstellen.
Aber im Grunde, das ist die Vergangenheit, die Zukunft, hört jetzt auf den Namen Austria Klagenfurt. Wie waren jetzt deine ersten Wochen in Kärnten? Was hast du dir schon ein Bild machen können von der Mannschaft und vom Verein generell?
Na gut, im Großen und Ganzen habe ich mir ja ein Bild schon vorher machen können über den Verein, diese ganze Entwicklung, was in den letzten 2 Jahren halt da passiert ist mit dieser Neuübernahme und auch den Weg halt auch ein bisschen verfolgt. Habe die Mannschaft auch in die Live-Spiele auch am FAC-Platz zum Beispiel gesehen und war immer wieder in Kontakt auch mit Matthias Imhof. Aber nicht jetzt unbedingt in dem Sinn, hoppala, dass man da vielleicht irgendwie einmal trainiert, sondern Matthias Imhof, mit dem habe ich zusammengespielt bei 1860, sehr erfolgreich. Wir sind damals gemeinsam aufgestiegen in die erste deutsche Bundesliga. Das war für uns damals ein Riesenerfolg. Und dadurch ist der Kontakt auch zu vielen Leuten hier in Klagenfurt nie abgerissen. Also ich habe bis heute noch immer sehr viel Kontakt nach Klagenfurt und wie sich das dann Ganze entwickelt hat und ich auf einmal den Anruf bekommen habe, ob ich das mir da vorstellen kann, habe ich gesagt, na selbstverständlich, erstens kennt man doch das Umfeld heute ein bisschen aus der Vergangenheit und ist ja so auch von der Mannschaft her doch eine Mannschaft, wo man was weiterentwickeln kann. Und ich hoffe, dass es mir gelingt. Ja, ich muss auch hier sagen, Gratulation an Robert Michael. Klar, ist schwer, diese Trennung und alles, aber er hat damals den Verein in einer riesen schwierigen Situation übernommen, wo sie schwer abstiegsgefährdet waren, hat die Mannschaft und den Verein dann souverän in der Liga gehalten, hat auch dann weiter mit der Mannschaft gearbeitet. Und ja, okay, es ist dann die Gründe, warum, weshalb, also kann ich nicht sagen. Und ich kann nur sagen, er hat hier gute Arbeit gemacht. Aber der Verein hat halt dann sich was anderes überlegt.
Was bringt jetzt der Peter Backholt Austria Klagenfurt für eine Umstellung? Also man spricht da sehr oft von einer Umstellung auf dieses 4-2-3-1. Das kennt man noch von dir aus deiner Zeit bei Rapid damals mit Niki Zajelavic. Jetzt ist es so, dass offensiv die Austria eigentlich sehr gut aufgestellt ist. Mit an Dario Pecerep, an Oliver Markus, an Hacic und natürlich auch an Markus Pink. Wer wird jetzt dann in der Rückrunde dein Klagenfurter Niki Zajelavic sein?
Ich sage, du sagst das ja schon richtig. Es wird ein bisschen da jetzt zu viel um das System herumgeredet. Lassen wir das System einmal beiseite. Ich kann sagen, wir werden mit 11 Spielern mal beginnen, von Anfang an.
Hoffentlich, ja.
Es wird schon eine gewisse Grundordnung geben. Aber ob das jetzt da, jetzt ohne Namen zum sagen oder Dings zum, ist jetzt nicht entscheidend. Wir arbeiten im Moment an gewissen Dingen, weil ich doch sehe, dass wir eine sehr spielstarke Mannschaft sein können, wenn alle Räder in das andere funktionieren. Wenn alles funktioniert, dann können wir sehr spielstark sein. Und da wird es halt jetzt meine Aufgabe in den nächsten zwei Wochen bis zum Start der Liga, obwohl dass wir das wichtige Pokalspiel gegen LASK natürlich jetzt am kommenden Sonntag auch noch haben, natürlich berücksichtigen. Aber im Endeffekt geht es dann um die Meisterschaft, dass wir in der Meisterschaft eine gewisse Ordnung haben, eine gewisse Grundordnung haben und wie das System dann heißt. Es wird da zu viel aufgehängt, das System, sondern ich möchte schauen, dass wir das Bestmögliche aus dieser spielerisch starken Mannschaft finden können und die richtigen personellen Entscheidungen, weil das hängt auch natürlich auch personell miteinander zusammen, wer in welches Schema am besten passt. Und da arbeiten wir momentan gerade drauf.
Wenn du schon ansprichst, Personalentscheidungen. Im Herbst ganz großes Thema bei Klagenfurt, damals die Torhüterposition. Da hat es im Winter jetzt diesen Abgaben gegeben von Rico Sigo. Philipp Menzel, oftmals in der Startelf gestanden in der Hinrunde. Jetzt ist mit Lennart Moser eine Zukunftsaktie auf jeden Fall nach Klagenfurt gewechselt, ausgeliehen von Union Berlin. Was hast du für einen Eindruck jetzt vom Neuzugang von Union und gibt es da möglicherweise auch schon eine Entscheidung, wer die Nummer 1 ist?
Na, im Großen und Ganzen muss man sagen, alle drei Torhüter, was wir bis jetzt in die Testspiele gesehen haben, haben eine gute Figur abgegeben, sind beim Training auch dementsprechend. Natürlich hat man Lennart Moser geholt mit gewissen Gedanken. Da war ich noch nicht beim Verein, aber das, was er bis jetzt gezeigt hat, muss man sagen, zeigt ganz deutlich den Weg zur Nummer 1. Also er hat sensationelle Reflexe auf der Linie, spielt auch gut mit. Also da wird sich sicher herauskristallisieren, dass Lennart Moser als Nummer 1 beginnt.
Ansonsten etwas ruhig gewesen bei Austria Klagenfurt am Transfermarkt, hat immer wieder Testkandidaten gegeben. So auch jetzt mit dabei Tim Maciejewski und Thomas Roberts, sind momentan am Prüfstand in Kärnten bis Freitag. Ich habe vorher mit Sandro, mit deinem Co-Trainer gesprochen. Du hast jetzt ja nicht wirklich nur ein Bild machen können, aber was weißt du von den zwei? Und ist da einer möglicherweise auch dabei, den wir zukünftig in Liga 2 sehen werden?
Bei den einen zum Beispiel ist es so, dass der jetzt in Schweden war. Dort gehört Bayern München dieser Spieler, ist ein junger Spieler. Habe ihn heute früh schon gesehen, ist ein Talent. Den werden wir sich dann in Ruhe anschauen. Genauso gilt es für den zweiten Spieler von Union Berlin, der auch schon im Union Berlin Kader war bei der Kampfmannschaft. Wir werden jetzt einmal diese Woche diese beiden Spieler beobachten und dann werden wir sehen, ob wir da eine Entscheidung treffen für Austria Klagenfurt oder nicht.
Und dann bekommen Sie vielleicht ja doch noch einen Vertrag. Du hast auf jeden Fall einen Vertrag bis zum Sommer unterschrieben. Siehst du dich selbst auf einer einmaligen Mission oder ist das doch ein langfristigeres Engagement, wie du dir das vorstellst? Beziehungsweise gibt es vielleicht auch in deinem Vertrag eine Option, dass, wenn du den Bundesliga-Aufstieg schaffst, dass der Vertrag automatisch verlängert wird?
Mir gefällt das Wort Option so gut. Ich kann mich auf ein Interview zu meiner Swarovski-Tirol-Zeit erinnern.
Dazu später auf jeden Fall mehr, Peter. Da gibt es noch eine User-Frage.
Nein, natürlich, das ist ja ganz klar. Ich meine, es hat jetzt im Winter bei sehr vielen Vereinen, wenn man in Europa allein noch schaut, was in Europa auch in die Top-Ligen was da ein Trainer wechseln war jetzt da und viele, viele Trainer haben nur den Vertrag im Sommer, weil es auch wichtig ist, wie schneidet die Mannschaft da, erreicht man das gewünschte Ziel, wenn man das vielleicht das gewünschte Ziel nicht erreicht hat, wie hat sich die Mannschaft weiterentwickelt, das wird man alles in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Wichtig ist jetzt einmal, dass wir da gut arbeiten können und sie gut auf die Saison vorbereiten und was dann passiert, wird man dann auch im Sommer dann sehen.
Aber Hand aufs Herz, wenn der Bundesliga-Aufstieg funktioniert, dann würde es sich schon wundern, wenn du nicht verlängert wirst.
Ich kann nicht die Köpfe oder der verantwortlichen Leute nicht einschauen, aber davon kann man halt sicher mal ausgehen. Oder kann man ausgehen, wenn, weil ich sag's noch einmal, 10 Punkte auf Lafnitz, das ist schon ein großer Brocken. Aber natürlich wollen wir versuchen, natürlich da heranzukommen und wenn uns das gelingt, dann rechnen wir schon natürlich damit, dass es weitergeht.
Aber im Grunde.
Das ist noch Zukunftsmusik. Also.
Natürlich. Stand jetzt muss man ja sagen, Lafnitz Erster, aber die werden höchstwahrscheinlich nicht drauf können. Liefering will nicht. Blau-Weiß-Linz auch nicht. Jetzt ist die Sache eigentlich Austria Klagenfurt momentan auf dem Relegationsplatz für den Bundesliga-Aufstieg. Wie bundesligareif ist die Mannschaft schon?
Also erstens einmal gehe ich ganz stark davon aus, dass Lafnitz um die Lizenz ansucht. Das ist einmal für mich Fakt Nummer eins. Also auch wenn da immer was herumgeredet wird, also für mich ist es Fakt, dass sie um die Lizenz. Und das heißt, wir müssen einmal 10 Punkte aufholen. Ja? Und alles andere ist dann zweitrangig.
Okay. Aber trotzdem, für viele ist nach wie vor einer deiner heißesten Konkurrenten um einen Bundesliga-Aufstieg Wacker Innsbruck. Da gibt es eigentlich eine ganz interessante Konstellation. Mit Daniel Birovka sitzt nämlich ein ehemaliger Spieler von dir aus gemeinsamen 60er-Zeiten auf der Trainerbank der Tiroler. Wie hast du seine Trainerkarriere bislang verfolgt, beziehungsweise was war der Daniel für ein Spieler und wie stark schätzt du Wacker ein in dieser Rückrunde? Die haben ja nochmal richtig zugelangt am Transfermarkt.
Zum Daniel selber ist zum sagen, dass ihm damals der Werner Lorand hochgezogen hat in den Profikader und ihm dann dort weiter forciert hat, wo er wirklich auch überzeugt hat, wo es sein Weg gegangen ist. Ich habe ihm dann nur, wie ich selber Cheftrainer geworden bin, 2001 weiterhin übernommen. Er ist dann Sommer 2002 zu Leverkusen gewechselt, hat leider dort ein bisschen Pech gehabt aufgrund gewissen Umständen, aber er hat trotzdem für mich eine sehr, sehr gute Karriere bei 1860 als Spieler hinterlassen und natürlich als Trainer. Als Trainer hat er ja sehr gut angefangen, er hat diesen richtigen Weg gemacht, als erst einmal über die Amateure im Nachwuchs, hat dort wirklich tolle Arbeit gemacht, ist dann, glaube ich, sogar zweimal interimsmäßig Cheftrainer geworden. Einmal hat er sogar die Profimannschaft in der Liga gehalten, hat aber damals noch keine Lizenz gehabt. Darum hat er wieder zurück den Weg zu den Amateuren. Und erst, wie er dann die Lizenz gehabt hat, ist er dann Cheftrainer geworden und hat wirklich dort hervorragende Arbeit gemacht. Und unter schwierigen Bedingungen hat dann den Aufstieg auch wieder in die dritte Liga mit der Mannschaft geschafft und macht dort wirklich tolle Arbeit. Und wie man auch sieht bei Wacker Innsbruck, er geht seinen Weg und lässt sich da durch nichts beirren. Natürlich hat Innsbruck jetzt einen guten Geldgeber, wo sie jetzt im Winter wirklich gute Leute geholt haben. Aber es bedeutet auch, dass sie Leute weggeben haben aus dem Kader. Also ist nicht immer so, wenn man jetzt zuschlagt am Transfermarkt, da muss man auch in der Mannschaft das machen. Und natürlich haben sie jetzt eine Riesenqualität, aber nichtsdestotrotz, das haben wir auch.
Austria Klagenfurt ist als Titelfavorit Nummer 1 in die Saison gegangen, zumindest hat man das selbst immer von sich behauptet. Wie siehst du die derzeitige Situation in der Liga? Glaubst du trotzdem, dass Wacker eigentlich die Mannschaft ist, auf die man am ersten achten muss oder doch noch andere Mannschaften, eben wie Lafnitz, die den Punktepolster haben?
Naja gut, bei Austria Klagenfurt und Wacker Innsbruck war ja klar, der Tenor vor einem Jahr, beide Mannschaften wollen hoch in die erste Liga und da wird sich nichts daran ändern. Nur sage ich immer, man braucht den Spielern nicht immer den Rucksack umhängen, sondern die Spieler müssen auch sicher mit dem Druck umgehen, mit der Situation umgehen können. Und das wird man halt dann sehen. Heuer, ob sie mit dem Druck auch umgehen können. Hoppala, wir müssen einmal Punkte aufholen. Voriges Jahr hat man ja nach dem 1:1 zu Hause da gegen Ried, hat man noch immer die 8 Punkte Rückstand gehabt. Und dann war aber diese Pause. Und danach hat Ried einfach ihres nicht gemacht, muss man sagen. Klagenfurt hat ihres in dem Sinn gemacht, dass sie einfach die Spiele gewonnen haben und dann ist das in die Hände gespielt worden, dass natürlich Ried Punkt um Punkt verloren hat und dann ist halt zu den Shutdown zum Schluss gekommen. Für Klagenfurt leider schade im vorletzten Spiel gegen Amstetten, wo sie den Elfmeter, glaube in der 80. Minute verschießen, dann hätte sie alles schon im letzten Spiel erledigt gehabt hat und so war halt diese komische Situation beim letzten Spiel, wo natürlich auch mein Verein, FAC, doch keine gute Rolle gespielt hat. Mhm. Ich habe mich auch damals im Namen des Vereines bei Klagenfurt entschuldigt, weil es kann nicht sein, dass ich im letzten Spiel, dass da die Hälfte Mannschaft nicht mehr dabei ist. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich auch für die oberen Vereine um was gegangen ist. Weil ich habe auch dann intern bei FAC dann gesagt, ich hoffe nicht, dass FAC einmal in der Situation ist, wo sie angewiesen sind auf einen anderen Verein. Dass sie dann selber in so eine Situation kommen, wo sie hoffen, der andere Verein macht ihres, dass sie, sage jetzt vielleicht aufsteigen FAC oder nicht absteigen. Und das, glaube ich, ist schon noch ein wichtiger Punkt gewesen.
Ich würde noch gerne zum Abschluss, Herr Wengel, über deine erste Station in Klagenfurt sprechen, denn du erlebst in diesem Jahr so ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis. Vor 17 Jahren, 2004, bist du damals auch im Winter zum FC Kärnten damals gewechselt. Gibt es noch irgendwelche Parallelen zwischen diesen beiden Vereinen, die sich natürlich visuell dann auch schon verändert haben, aber trotzdem dockt Austria Klagenfurt ja schon noch an diesen FC Kärnten an, aufgrund der Historie? Und wie hast du die Zeit damals in Erinnerung?
Der einzige Unterschied ist natürlich jetzt, ich bin damals gekommen, wo Austria Klagenfurt letzter war. Da ist um einen Abstieg gegangen. Da gibt es auch so eine komische Situation damals bei Klagenfurt. Didi Constantini war damals der Sportdirektor, der uns auch vor Weihnachten kontaktiert hat. Der damalige offizielle Präsident Steindorfer wollte mich eigentlich nicht als Trainer haben. Er wollte, dass der Didi weitermacht als Trainer, weil der Didi ja die letzten Spiele im Winter noch gemacht hat, die letzten 6 Spiele. Aber der Didi wollte nicht mehr Trainer sein, sondern wollte Sportdirektor. Damit war da schon mal eine komische Situation, dass der Präsident die nicht will und Sportdirektor schon. Didi hat sich aber in dem Sinn durchgesetzt. Und es war halt dann so, dass natürlich auch dann in der Vorbereitung, wir wollten den Kader ein bisschen verändern, dann hat es Probleme gegeben mit den einen oder anderen Spielern.
Du sprichst es an, Ansgar Brinkmann, oder?
Ist das vielleicht unter anderem, eventuell Ansgar Brinkmann. Es gibt aber auch mit Tomislav Maric hat es da Probleme gegeben. Der Stürmer eigentlich da, was bei Klagenfurt die Tore gemacht hat, der wollte auf einmal ins Ausland gehen und war mitten in der Vorbereitung dann nicht mehr zur Verfügung und ist am letzten Tag auf einmal zurückgekommen, so, ich bin wieder da, ich möchte jetzt wieder spielen. Und hat aber, glaube ich, 3 Wochen oder was gefehlt und das mit Ansgar, das war einfach, ich habe mich vorher erkundet, Ansgar Brinkmann war irgendwo beim Zweitligisten unter Vertrag und der Bernd Meyer, leider früh verstorbene Torhüter von 1860, war damals bei dem Club und den habe ich auch angerufen und gesagt, du, wieso spielt der Brinkmann nicht? Und dann sagt man, der ist schon seit September eigentlich verletzt, der kommt nur zum Behandeln ab und zu vorbei und damit habe ich gewusst, der ist nicht fit, weil er war eh nicht der fitteste Spieler, der Ansgar. Und es war halt dann auch so, wir waren in Coverciano im Trainingslager mit FC Kärnten und der Didi hat aber gesagt, ja, der wird uns helfen, weiterbringen und dann ist der halt ins Trainingslager gekommen und haben mich ein bisschen mit ihm zusammengesetzt und geredet, weil wir sie auch gekannt haben aus meiner Zeit bei 60 und er zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt mit Christoph Estertaler. Und hat er mir gesagt, dass er eben noch Probleme hat da mit seiner Zehen. Er hat an der Zehe, an der großen Zehe, irgend so ein Problem gehabt. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, arbeitest halt jetzt einmal mit meinem Fitnesstrainer, mit Christian Canestrini, dass wir schauen, dass du irgendwie halbwegs irgendwie fit bist in den nächsten 2 Wochen. Und dann hat es gleich am ersten Tag dort unten, war es gleich so, der wollte nicht laufen, der wollte einfach nur Fußball spielen, das geht aber nicht, weil es nichts machen kann. Ja, und so ist das eins ins andere gegangen. Und nach 2 Tagen ist er einfach wieder heimgeflogen und damit hat sich das Thema erledigt gehabt.
Also, aber der war ja eigentlich damals offiziell als Neuverpflichtung verkündet worden, oder?
Ich glaube, in seiner Biografie da war's, in seinem, steht noch immer FC Kärnten, dass er bei FC Kärnten unter Vertrag war. Also der hat aber keine Minuten weder ein Training mitgemacht noch ein Testspiel, aber er hat noch immer steh FC Kärnten, dass er da war. Das war schade. Ich meine, er ist als Typ kein schlechter Typ. Ich habe ihn dann privat auch noch kennengelernt, weil das Komische war ja dann, nach 2005, nachdem das mit FC Kärnten da beendet war im Sommer, bin ich im Jänner 2006 Trainer geworden bei Dynamo Dresden. Und er war bei Dynamo Dresden so der Publikumsliebling. Und
du hast genau ihn abgesägt, oder?
Nein, er hat sich selber auch gesagt. Okay. Es war wieder so, also wir haben eine Laufeinheit gehabt im großen Garten, so heißt es dort gegenüber vom Stadion, und er hat da wieder Stress gemacht und was ich, und hätte sich wollen gegen einen Co-Trainer wollen stellen und hätte aber noch wollen zum Raufen anfangen, und das kannst du natürlich nicht zulassen, dass ein Spieler da auf einen Trainer losgeht, und hat natürlich vielen nicht gefallen, der Mannschaft hat's gefallen. Den Fans hat es nicht gefallen, er war halt so irgendwie der Publikumsliebling, aber die Mannschaft hat sich eindeutig damals auch gegen ihn ausgesprochen, weil er einfach das ganze Gefüge immer wieder zusammengehört hat. Ich weiß nicht, was da dazwischen vorgefallen ist. Mir geht es um den Vorfall, was ich mit ihm selber gehabt habe. Und das war, und er hat auch dann blöd geredet in der Presse über mich, obwohl das habe ich gelassen, weil was so ist, kannst du nicht dagegen arbeiten. Und das Lustige ist aber dann, ein Jahr oder wie es das zweite Mal dann Trainer war bei Dynamo Dresden, ist es zum Spiel gekommen, Relegationsspiel um den Klassenerhalt in Osnabrück, und er kommt ja von dort und hat auch dann blöderweise so gesagt, ja, mit mir schaffen es den Klassenerhalt nicht. Wir haben ihn Gott sei Dank geschafft und er hat sich dann auch so quasi entschuldigt. Und wir haben auch dort ein bisschen geplaudert. Es war dann eigentlich ein nettes Verhältnis, muss man wirklich sagen. Es hat gar nichts mit den anderen zu tun. Aber so sind halt die Probleme mit Ansgar. Obwohl er ist so privat kein unguter Typ.
Ja, also am Fußballplatz auch immer für magische Momente gut so gewesen. Ja. Ansgar Brinkmann, das auf alle Fälle. Um jetzt nochmal das Kapitel FC Kärnten abzuschließen. Wie gesagt, erster Schritt, deine erste Ära in Klagenfurt, damals 2004, jetzt 2021. Was unterscheidet den Peter Backholt von 2004 zum gegenwärtigen Peter Backholt?
Das kann ich nicht, ich will mich nicht selber beurteilen oder selber, aber ich denke, man hat schon in die Jahren doch einiges miterlebt, und das will ich natürlich auch mit der Mannschaft, dass man da natürlich in gewissen Dingen anders handelt, obwohl ich noch einmal immer sage, ob Fehler hin oder her, was man gemacht hat, zu dem Zeitpunkt, wo man eine gewisse Entscheidung oder ein gewisses Interview oder was gegeben hat, war es halt das Richtige. Ja? Dass man dann im Nachhinein sagt, okay, das war falsch, dann, das ist immer leicht zum Sagen, aber ich glaube, dass ich mich schon auch, dass ich weiterhin dieser Trainer bin, der was schon von der Mannschaft auch dementsprechend was verlangt, gar keine Frage, weil für das sind wir Profis, und aber doch in gewissen Dingen nicht mehr so, wie sagen, vielleicht so hart oder dass man Dinge natürlich heute anders macht, das ist mir auch klar. Nicht?
Zum Abschluss noch unsere User-Fragen. Wir haben auf Instagram unseren Usern die Aufforderung gegeben, dass sie dir Fragen stellen dürfen, und es sind ein paar ganz interessante mit dabei gewesen. Würde ich gern ganz schnell durchgehen, müssen wir jetzt ja nicht mehr lang darüber sprechen. Die eine Frage vom Dejan, der stellt die Frage, sehen Sie keine Notwendigkeit, auf der Zehnerposition zu handeln?
Ich weiß, auf was das vielleicht angespielt ist. Man hat ja da einen so einen Typen gehabt, aber da muss man auch dazu sagen, dass dieser Spieler nicht einfach war und er sich ja selber wollte ins Ausland gehen und das ist nicht hingegangen. Aber sehe ich nicht so. Wir haben wirklich, das meine ich, habe ich ja vorhin schon angesprochen, wir haben schon im Mittelfeld sehr spielstarke Typen und man braucht jetzt nicht unbedingt eine strikte Nummer 10. Ich glaube, das ist heute eh nicht mehr so zeitgemäß eine strikte Nummer 10, sondern bei uns werden die Verantwortung auf mehrere Schultern aufgeteilt. Wenn ich da den Makelic ins Spiel bringe, wenn ich den Hütter ins Spiel bringe, den Greil, die was enorme spielerische Qualität haben, Lösungen haben, sich die jetzt beim Training da ist schon spielmäßig schon eine gewisse Qualität da. Ich sage aber immer wieder noch, zur Qualität muss man auch was dazu beitragen. Nicht nur immer reden über Qualität, sondern man muss da, aber darum sehe ich schon, dass wir da im Mittelfeld, vor allem in dem Bereich im Mittelfeld schon spielerisch doch Spieler haben, die was gewisse Situationen sehr, sehr gut lösen können.
Ja, ich glaube, ausführliche Antwort für den Dejan. Machen wir weiter mit der Frage von Matthias Stanker. Der hat gefragt, wie ist der aktuelle Stand und was muss für den Aufstieg noch verbessert werden? Also ich gehe jetzt mal eher, also was muss noch verbessert werden, um aufzusteigen in die Bundesliga? Oder hat diese Mannschaft eh schon alles beisammen, nur es fehlt noch die Feinabstimmung?
Erstens einmal muss man dazu sagen, wir sind 10 Punkte hinter Lafnitz. Also, das muss man einmal trotz allem immer beachten. Und das sind im Prinzip, kann man sagen, 4 Spiele. Aber ich denke schon, dass man hier, dass jetzt mit meiner Tätigkeit hier doch vielleicht der eine oder andere Spieler, dass man da noch was herauskitzeln kann an gewissen Dingen, die uns dann weiterhelfen. Und das ist auch meine Aufgabe, zum Erkennen, wo können wir uns noch verbessern, wo müssen wir uns noch verbessern. Und das ist jetzt die Arbeit in den nächsten Wochen und auch dementsprechend Monaten, was wir noch vor uns haben, dass wir da so schnell wie möglich unsere Linie finden, wie wir Spiele bestreiten wollen.
Dann noch 2 Fragen. Einmal von Martin. Anderes Thema, jetzt nicht zweite Liga, sondern Bundesliga. Der hat dich gefragt, wer wird Bundesligameister? Du bist nach wie vor der bislang letzte Meistertrainer von Rapid, die Hütteldorfer momentan auf einem sehr guten Weg. Glaubst du, dass du den Titel der letzte Rapid-Meistertrainer in dieser Saison vielleicht noch verlierst?
Das könnte durchaus passieren. Also so wie sich momentan Rapid präsentiert hat in diesen 3 Spielen, absolut. Also Didi Küba hat jetzt aus dieser Mannschaft wirklich was geformt, die auf dem Weg ist, Red Bull Salzburg sehr gefährlich zu werden.
Und noch eine Abschlussfrage von El Ridlingo, reingekommen via Twitter. Du hast es heute schon ein wenig angeteased. Der fragt nämlich, wann wird die Obduktion vom Wacker Innsbruck gezogen, Peter? Wann ist es soweit?
Das Lustige ist, über das haben wir erst am Samstag, ich glaube am Samstag war es oder am Freitag, mit der Mannschaft über das, weil wir irgendwie war das beim Laufen, haben wir so über das geredet und da ist das genauso gefallen, eben dieses Wort Option und da habe ich die Spieler eben gesagt, Schatz, mir ist einmal passiert, dass ich bei einem Interview, wo ich neu bei Swarovski Tirol war, dass ich im Interview gesagt habe, ja, ich habe eine Obduktion auf ein Jahr, statt Option habe ich halt zwei Wörter ein bisschen verwechselt. Ist heute nur immer zum Schmunzeln, aber passiert leider.
Legendärer Sager von damals. Peter, ja. Ich bedanke mich für das sehr ausführliche Interview. Wünsche dir alles Gute für den Saisonstart. Am 13.02. geht es dann auch in der zweiten Liga los mit dem Gastspiel am Samstag um 14.30 Uhr gegen den SV Horn. Natürlich auch live zu sehen bei Laola 1. Und das war's mit der Zwarer-Konferenz Spezial mit Peter Backhult. Danke.
Ich danke euch und liebe Grüße.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels.
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.